Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EM Inside, der Podcast, der die passenden Analysen liefert zu den Auftritten der deutschen Fußballnationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft im eigenen Land. Das heißt, wir sprechen heute über ein 1:1 gestern Abend gegen die Schweiz, bedeutet den Gruppensieg, das war gut. Es gab allerdings auch so ein paar Dinge, die nicht ganz so gut waren und genau darüber werden wir natürlich auch sprechen. Zum einen machen wir das mit unserem Reporter, der die deutsche Mannschaft die ganze Zeit begleitet, also jetzt auch wieder zugeschaltet ist. Christian Wob, hallo.
Guten Morgen, hi.
Und bei mir hier im Studio im Essen zum einen der Sportchef Sebastian Wessling.
Hallo.
Und der Nachrichtenchef Martin Herms.
Hallo, guten Morgen.
Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher Lippe und wir gehen direkt rüber zu Christian, weil das ist natürlich so, wenn du Reporter bist bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, hast du sehr, sehr viele Termine, die hat Christian auch gleich. Deswegen, Christian, die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, weil es gefühlt so war, dass es so ein Spiel war, wo man sagt, ja, das war jetzt mal so ein Dämpfer für die deutsche Mannschaft, vielleicht zur rechten Zeit. Sebastian hat das auch so ähnlich geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr weite Interpretation.
Werden wir natürlich gleich auch noch genauer zu sprechen kommen. Aber braucht es diesen Dämpfer für die Mannschaft eigentlich?
Ja, also wir wissen ja gar nicht, ob es jetzt dann, also wie sehr es ein Dämpfer letztendlich ist, weil am Ende überwog natürlich dieser emotionale Ausbruch durch das 1:1. Allerdings hat so grundsätzlich dieses Spiel, glaube ich, die Mannschaft schon so ein bisschen zumindest geerdet, in dem Sinne, oder auch, glaube ich, die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, dass es eben doch noch etwas fragiler ist, als man vielleicht nach den ersten beiden Spielen gegen wirklich schwache Schotten und so semi-gute Ungarn gedacht hatte. Also es ist schon, dass man sich Spiele wie gegen die Schweiz als deutsche Nationalmannschaft immer noch sehr, sehr hart erarbeiten muss. Das ist, glaube ich, so das Fazit von gestern, weil bis auf diese Offensive in der Schlussviertelstunde und oder in den letzten 10 Minuten und auch am Anfang war es auch okay, fehlt es ja doch an sehr vielen Ecken und Enden gestern Abend.
Da werden wir natürlich drauf eingehen. Wie hast du die Mannschaft nach dem Spiel erlebt? Also wie groß war die Erleichterung? Dieser Last-Minute-Treffer, das war ja schon nochmal ein enormer Brustlöser, wie man immer so schön sagt.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gelöst und so ein bisschen mit blauem Auge davon gekommen. Also wie ich es gerade schon sagte, am Ende überwog halt diese Euphorie, die dieser späte Treffer ausgelöst hat, er ja schon so in der ganzen Dramaturgie an 2006, an das zweite Gruppenspiel gegen Polen erinnerte, wo nur Will traf. Also es war schon ein Ruck, der dann am Ende auch durch die Mannschaft ging und der auch erkennbar war in der Mixzone. Also Niklas Füllkrug hat auch dann, also der Torschütze hat dann auch dann darauf hingewiesen, dass man das nicht unterschätzen dürfe, was das auslösen kann in so einer Mannschaft, wenn man einmal so eine Situation erlebt hat, dass man so ein Spiel dann eben doch nicht verliert, sondern noch das 1:1 holt, was ja am Ende dann noch ein gefühlter Sieg war, wie Manuel Neuer sagte. Das darf man nicht unterschätzen. Also, dass das halt dieser ganzen Mannschaft nochmal Schwung und Selbstvertrauen geben kann, das glaube ich schon.
So hältst du natürlich die Euphorie im Land weiterhin am Leben. Wie war das gestern so im Stadion? Hat man da auch schon gemerkt, so, okay, das wird jetzt so ein bisschen verhaltener, weil ich meine, das Spiel eben nicht ganz so gelaufen ist, wie die meisten sich das wahrscheinlich erhofft hatten?
Ich fand es schon überraschend ruhig, sagen wir mal, zwischen Minute, wann ist das Tor gefallen? Ungefähr der 30. ne? Und 75. Also das hatte auch Julian Nagelsmann durchaus kritisch angemerkt, von wegen, dass es ja ganz schön ruhig gewesen sei und das ganze Stadion so einen Emotions-Explosionsmoment benötigt habe. Also da schwingt zumindest so eine leichte Kritik an den Fans mit. Ich fand es schon dann wie das Spiel auch ernüchternd, gerade in der zweiten Halbzeit. Allerdings dann die Sekunden nach dem Tor, das ist so laut, habe ich im Stadion beim Spiel von der deutschen Nationalmannschaft noch nie erlebt gehabt. Also das war schon wirklich ein höchst emotionaler Moment, der ja sicherlich dann auch im Gedächtnis bleiben wird bei Spielern und auch bei den Fans.
Mit Blick auf die Uhr, wie sieht jetzt so die weitere Marschroute, der weitere Fahrplan bei der Mannschaft aus? Also klar, Samstag Achtelfinale, das wissen wir schon mal, 21 Uhr in Dortmund, aber morgen ist jetzt erstmal frei angesagt für die Spieler, ne?
Genau, die Mannschaft ist in der Nacht jetzt nach dem Spiel zurückgereist nach Herzogenaurach. Da ist dann heute Morgen das Spielersatztraining. Und dann geht es halt um Regeneration. Morgen dann der Tag frei, wie du schon sagtest. Abends wird man sich dann gemeinsam das Gruppenfinale in Gruppe C, ist es ja, glaube ich, anschauen, wo dann der deutsche Gegner herkommen wird. Und alle Teams oder alle möglichen Gegner sind bereits vom Videoteam zumindest in Teilen und grob vorbereitet worden. Also man ist da auf alles vorbereitet, laut Nagelsmann. Ja, und dann weiß man halt am Dienstagabend, gegen wen es geht. Und dann ab Mittwoch beginnt dann die Spielvorbereitung. Freitag wird wahrscheinlich das frühe Training noch in Herzogenaurach stattfinden, das Abschlusstraining. Und dann abends wird die Pressekonferenz in Dortmund sein und dann halt am Samstag das Spiel.
Und ich glaube, egal gegen wen die deutsche Mannschaft da spielen wird, es wird ein machbarer Gegner sein. Da lege ich mich jetzt schon mal fest, aber darüber werden wir wahrscheinlich auch noch diskutieren. Christian, vielen, vielen Dank. Du hast Termine, deswegen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann steigen wir hier jetzt in die Runde in Essen ein. Ich habe gedacht, ich würde so richtig einen raushauen, wenn ich sage, das war so das perfekte Spiel eigentlich gestern, weil es genauso war. Es wurden Schwächen aufgezeigt. Du hast so ein bisschen Sand im Getriebe gehabt, aber hinten raus machst du eben dieses 1:1, was dann doch wieder diese Euphorie schürt. So, und dann lese ich deinen Kommentar und sehe, dass du es gestern Abend quasi schon geschrieben hast, zumindest so ähnlich.
Ja, also
da haue ich gar nichts raus.
Ob es das perfekte Spiel ist, das war, glaube ich, jetzt nicht meine Formulierung.
Das war nicht deine Formulierung, nein.
Das muss ich dann am Ende tatsächlich einfach so in der Nachschau dann zeigen, was dieses Spiel bringt. Ne? So platt ist es ja am Ende. Ich glaube, dass also es war natürlich der perfekte Zeitpunkt, um so ein Spiel einzustreuen. Man war schon qualifiziert fürs Achtelfinale. Man wusste, selbst wenn man verliert, das ist jetzt nicht der ganz große Schaden. Manche haben ja auch schon vorgerechnet, das wäre gar nicht so schlecht, weil man dann im Viertelfinale Spanien aus dem Weg geht. Ja. Aber man muss ja erstmal in so ein Viertelfinale überhaupt kommen. Also es war, glaube ich, einerseits natürlich ist irgendwie die Idealvorstellung, du schwebst locker leicht durch so ein Turnier, sammelst immer mehr Selbstvertrauen und haust einen Gegner nach dem anderen weg. Das ist ja oft nicht die Realität. Also auch wenn man sich zurückerinnert an die Spiele, wo deutsche Mannschaften Titel geholt, oder an die Turniere, wo deutsche Mannschaften Titel geholt haben, da waren ja immer mal so ein, zwei Sand-im-Getriebe-Spiele dabei. Ja. Und ich glaube, was am Ende dann in die Richtung geht, auf die du die ganze Zeit hinaus willst, dass es total wertvoll sein kann, zu sagen, okay, wir hatten hier erhebliche Widerstände. Es ist nicht so von allein gelaufen, aber wir haben diese Widerstände überwunden, also zumindest ein Stück weit überwunden. Wir haben diesen späten Ausgleich gemacht. Und das hat Niklas Füllkrug gestern auch gesagt, dass es total wichtig und wertvoll sein kann, zu wissen, man kann diesen späten Ausgleich machen. Ne? Dass du dann, wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, dich dann wieder daran erinnerst und weißt, okay, uns ist das schon mal gelungen, warum soll es nicht nochmal klappen? Dass sowas für eine Mannschaft total wertvoll sein kann. Und man hat das gestern im Stadion auch total erlebt, wie die Ersatzbank aufgesprungen ist und mitgejubelt hat. Das war schon eine richtige Explosion. Also ich weiß gar nicht, ob das am TV so richtig rüberkam. Nicht aber in dem Moment, so, wo der Ball im Tor einschlägt, da sind die alle aufgesprungen, sind aufs Feld gerannt. Die zweite Person, die zum Beglückwünschen da war, bei Füllkrug, also der erste war Antonio Rüdiger, der stand aber auch sehr in der Nähe. Der zweite war Robert Andrich, der im Vollsprint von der Bank halt zu ihm hin ist. Also die sind schon alle richtig aus sich rausgegangen. Das hat schon was gemacht mit der Truppe. Und wie positiv das dann am Ende ist, schauen wir mal dann.
Und zeigt ja auch so ein bisschen, dass es in der Truppe stimmt. Also wir haben immer so ein bisschen drüber gesprochen, Kaderzusammenstellung enorm wichtig. Da gönnt's dann auch jeder jedem. Wobei natürlich, auch wenn er den Mitspieler nicht leiden könntest, wenn er den Ausgleich macht, freut sich wahrscheinlich auch noch. Aber ich sagen, trotzdem, so
Ausgleich in der letzten Minute, wenn deine Mannschaft nicht jubelt, dann wäre schon sehr viel.
Ja gut, aber auch das habe ich schon erlebt. Also insofern.
Hat Testegen auch mitgejubelt?
Ja gut, der rennt nicht allzu viel. Ne? Ja, ich habe schon gesagt, es sind sehr, sehr viele Schwächen offenbart worden und über die würde ich jetzt durchaus erstmal sprechen wollen, bevor wir auf die positiven Aspekte natürlich auch wieder zurückkommen, die das Spiel ja zweifelsohne auch gebracht hat. Fangen wir an mit der, wie ich fand, Innenverteidigung, die nicht ganz so funktioniert hat im Spielaufbau und vor allen Dingen, wenn die Schweiz schnell gespielt hat. Also das waren einige Bälle so in die Tiefe, da sahen weder Tah noch Rüdiger immer gut aus. Ich weiß nicht, du guckst schon so skeptisch zweifelnd, dementsprechend hast du da eine andere Meinung zu.
Ein bisschen, also ich fand die jetzt auch nicht perfekt. Ich finde aber, dass die Probleme, also meistens bist du ja, das ist jetzt eine platte Phrase, aber meistens bist du ja als Innenverteidiger das letzte Glied in einer Kette und bist sehr, also du kannst, siehst umso besser aus, je besser dich deine Mitspieler unterstützen. Und ich glaube, das Problem an einigen Stellen war es in der Innenverteidigung, war beim Gegentor zum Beispiel, da sind sowohl Rüdiger wie auch Tah einfach einen Schritt zu spät bei den jeweiligen Spielern. Aber sehr oft ist einfach das Problem, dass du im Mittelfeld schon den Zugriff nicht richtig hattest oder so auf den Außen viel Platz waren. Und dann hast du auf einmal 3, 4 Mann, die halt mit Vollspeed auf die Innenverteidigung zugehen. Dann wird es schwierig. Ich finde, zumal in diesen direkten Duellen, die es dann gab, da haben sie sich meistens eigentlich ganz gut geschlagen. Also diese Duelle, die Tah mit Embolo hatte, sind ja ordentlich Funken gesprüht. Das hat er aber größenteils gut gemacht. Aber
gut, die gelbe Karte hat er sich
dann die gelbe Karte, die war komplett unnötig. Auch eine ganz seltsame Aktion in der gegnerischen Hälfte, da oben mit dem Fuß hinzugehen. Ja. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Aber ich fand jetzt, also für mich war jetzt die Innenverteidigung kein Hauptproblem in diesem Spiel, sondern ich finde, da lagen die Probleme eher anderswo. Vielleicht sieht es Martin ja anders, aber...
Ja, ich meine, wenn wir beim ersten Tor sind, ne, ganz einfacher Ballverlust von Jamal Musiala. Gut, war jetzt nicht in der torgefährlichen Zone, aber trotzdem waren relativ viele Ballverluste, finde ich, dabei. Ja. Und dann bekommst du halt Probleme. Und relativ flott waren ja die Schweizer, ne? Also man hat ja auch Glück gehabt, dass das 2-0 dann nicht zählte. Ne? Das war ja hauchdünn abseits. Ja. Sonst geht dieses Spiel verloren. Ja, grundsätzlich, finde ich, war der Gegner halt sehr gut eingestellt, die deutsche Mannschaft. Ne? Er hat ja quasi so diese große Stärke genommen, eben dieses Kombinationsspiel durch das Zentrum. Man hätte sich halt gewünscht, dass man, ja, wie hat man das Tor gemacht, ne? Über außen, Flanken, Kopfball, Tor, dass man vielleicht mal häufiger den Weg über die Außen sucht, aber dafür hast du das Personal halt nicht auf dem Platz gehabt. Ne? Die Flügelspieler, Musiala, Wirtz sind halt eher... Ziehen in die Mitte, fühlen sich halt so mehr als Spielmacher wohl, ne? Und dann hast du eben so nicht diesen Flügelflitzer, der eben dann die Flanke bringt. David Raum, finde ich, hat es dann offensiv besser gemacht als Mittelstadt, eben seine Qualität im Spiel nach vorne, dafür ist er hinten eben nicht so stark.
Ja.
Und ja, es war halt das erste Mal wirklich ein Gegner dabei, der sich sehr gut eingestellt auf die Deutschen, und dann muss man eben da auch Antworten finden.
Ja, die haben halt so eine richtige Blaupause geliefert, wie du gegen diese deutsche Nationalmannschaft aktuell spielen musst. Ne? A, haben sie Toni Kroos relativ gut zugesetzt und zugestellt und auch Jamal Musiala, das waren ja eigentlich in den letzten Spielen die beiden kompletten Stützen der Mannschaft, und die haben sie beide extrem gut neutralisiert über viele Strecken. Also das war jetzt von Toni Kroos auch deutlich das schwächste Spiel, seit er wieder zurück ist. Also da waren ja teilweise, da waren eine Seitenverlagerung aus, da waren besser im Fuß des Gegners, sondern man von ihm ja, ich weiß nicht, wann man das zuletzt von ihm gesehen hat. Am Ende waren seine Statistiken immer noch okay, aber es war nicht so, hat nicht das ausgestrahlt, was in den Spielen zuvor, weil er natürlich auch mit Granit Xhaka auch da einen hatte und mit ein paar anderen, die wirklich mit allen Wassern gewaschen sind und die ihm ordentlich zugesetzt haben. Und Jamal Musiala hatte ja auch immer sofort, wenn er den Ball erhielt, einen Ellbogen im Rücken im Prinzip und hat sich auch schwer getan. Also A, weil ihm ordentlich zugesetzt wurde, B, weil er aber auch nicht so glücklich in seinen Entscheidungen diesmal war, finde ich. Er hat sich dann ein bisschen zu oft festgelaufen, hat vielleicht einen Pass zu spät gespielt. Mhm. Ganz am Anfang, da war es einmal richtig gut, wo er diesen extrem frühen Pass auf Gündogan spielt. Dem verspringt leider so ein bisschen der Ball. Und danach hat er dann 2-3 Mal, fand ich, so die Option des einfachen, schnellen Passes versäumt. Ja, und so kam er eins zum anderen. Es fehlt dann insgesamt an Tempo. Ne? Das Positionsspiel war ja noch okay, aber sie haben nicht so richtig Tempo in die Aktionen bekommen. Sie haben die Schweizer nicht bewegt bekommen. Die haben das extrem gut gemacht in der Abwehr. Aber du hättest halt wirklich viel mehr Tempo gebraucht, um die auseinanderzuziehen. Öfter mal einen Flügel wechseln, einen schnellen und so. Da war es ein bisschen zu träge, ein bisschen zu lethargisch. Also so vieles von dem, was die Mannschaft eigentlich zuletzt stark gemacht hat, hat sie nicht so richtig zum Tragen bringen können.
Wenn wir bei Musiala bleiben. Ich hatte immer so das Gefühl, sobald er den Ball am Fuß hatte, ging so der Oberkörper schon so leicht nach vorne. Er wusste so, okay, der geht wieder ins Dribbling. Da waren halt null Überraschungseffekte. Mhm. Und dementsprechend war es dann natürlich auch einfach für die Schweizer zu verteidigen, eben mit körperlicher Robustheit dann, ne, wie du es auch beschrieben hast.
Ja, genau. Das habe ich ihm ja einmal schon mal vorgeworfen nach dem Griechenland-Spiel, dass er da immer ins Dribbling gegangen ist. Das hat er in den letzten beiden Spielen eigentlich deutlich besser gemacht, finde ich. Da stimmte die Mischung. Also du musst natürlich als Jamal Musiala viel ins Dribbling gehen. Du wirst nicht jedes Dribbling wird nicht klappen. Aber wenn jetzt 2 von 5 klappen, dann reicht das ja meistens schon, damit es richtig gefährlich wird. In diesem Fall haben wir leider sehr weniger geklappt. Und er hat dann, wie gesagt, öfter mal die Möglichkeit eigentlich gehabt, jemanden anzuspielen. Hat es dann 1-2 Mal gemacht, dann war die Ausführung vielleicht auch nicht ganz so gut. Also es war nicht sein bester Tag einfach, aber der Junge ist halt auch erst 21 Jahre alt. Ne? Das ist halt, dafür spielt er jetzt bislang einfach schon ein wirklich richtig gutes Turnier, das muss man einfach sagen. Da muss man ihm das zugestehen, dass mal nicht alles klappt. Blöderweise, wenn dann auch noch gleichzeitig bei Toni Kroos nicht alles klappt, und Flo Wirtz ist sowieso bislang jetzt nicht ganz so herausragend, wie man ihn in Leverkusen erlebt hat, was vermutlich auch damit zu tun hat, im Unterschied zu Jamal Musiala spielt er ja jetzt sein erstes großes Turnier. Ne? Musiala, richtig, der hat schon eine EM gespielt, der hat eine WM gespielt, der spielt bei den Bayern jetzt seit gefühlt 10 Jahren schon Champions League, obwohl er erst 21 ist. Also der bringt natürlich nochmal eine etwas andere Erfahrung mit, das merkst du so einem Summen wird es ein bisschen anders. Hast du auch anderen Spielern so ein bisschen angemerkt, finde ich. Gestern auch so ein Mittelstädt wirkte so ein bisschen eingeschüchtert von dem Setting. So,
ja.
Also ja, ja,
das ist erster internationaler großer Auftritt, ne? Also der hat jetzt auch keine Champions League gespielt oder so. Ich meine, wo war der? Guck mal ein Jahr zurück, ne? Mit Hertha abgestiegen und jetzt auf einmal spielst du halt ein Heimturnier, ne?
Ja.
Bei der EM. Und dann hast du halt wirklich dann auch angemerkt, wie Sebastian schon sagte, ne? Gerade mit dem Ball. Defensiv ist er gut, ne? Und sicher, aber so, da waren schon einige Stockfehler dabei, technische Mängel und so. Und auch da muss man vielleicht mal überlegen, ne? Mit Blick auf das nächste Spiel, ob da nicht lieber Raum spielen sollte.
Der es nach vorne hin nach ja vorne wirklich gut gemacht super, ja. hat. Ja. Die Flanken waren ja wirklich sehr, sehr gefährlich. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, war diese nicht vorhandene Ruhe im Spielaufbau, wenn die Schweizer angerannt haben. Mhm. Und da war es dann auch von erfahrenen Leuten. Also es war zum Beispiel eine Szene, wo Antonio Rüdiger den Ball vollkommen panisch nahezu ins Ausspielt. Also das war schon sehr, sehr...
Viele, viele Fehler, ja.
Ja. Und das Gegentor, es hat schon einen etwas zu großen Impact auf die Mannschaft gehabt, fand ich. Also, dass du mal ein Gegentor kassierst, das lässt sich ja nicht immer vermeiden. Also, das gehört ja zum Fußball einfach dazu. Und dann musst du aber normalerweise trotzdem als deutsche Mannschaft irgendwie dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen, ja, egal, machen wir halt noch zwei. Und ich finde, du hast gemerkt, dass das ein richtiger, also dass das in den Köpfen was ausgelöst hat, dass die das beschäftigt hat. Die haben ja fast unmittelbar danach, hatten die Schweizer ja direkt nochmal eine Riesenchance. Und dann hat's, also davor fand ich das Spiel eigentlich okay. Also es war jetzt auch nicht herausragend, aber die haben das Spiel klar bestimmt. Also es war ja auch der erste richtig gefährliche Angriff der Schweizer, der zum Tor führte.
Also ohne Videobeweis führst du auch 1-0, ne? Darf man ja auch nicht vergessen.
Auch das, ja, genau. Das ging schon in Ordnung.
Also, ja, genau. Absolut.
Ihn schon hart am Fuß.
Absolut. Er hätte eigentlich viel früher abpfeifen
müssen und
gar nicht erst zu dieser Szene kommen dürfen.
Ja. Aber also davor war es eigentlich okay, war jetzt nicht überragend, aber du hast das Spiel kontrolliert und in dem Wissen, du musst das gar nicht zwingend gewinnen, war das vom Auftritt her jetzt nicht überragend, aber okay. Und es sah auch so aus, okay, die spielen sich so ein paar Chancen heraus, werden vermutlich irgendwann eins machen. Und dann fällt dieses Gegentor und dann hast du den kompletten Bruch im Spiel. Also das fand ich schon, das macht mir mehr Bedenken als das Gegentor an sich, sondern dass das wirklich eine ganze Weile gearbeitet hat in den Köpfen. Und wie Christian ja vorhin auch gesagt hat, erst so in den letzten 15, 20 Minuten hast du erstmal wieder überhaupt richtig Druck aufs Schweizer Tor bekommen. Das hat ja eine ganz lange Phase überhaupt nicht funktioniert. Und wie du vollkommen zu Recht sagst, die waren dann einfach hektisch, die waren nervös. Diese Ruhe, die die Mannschaft eigentlich jahrelang ist gut, also zuletzt ausgestrahlt hat, die war tatsächlich wie weggeblasen von allen möglichen. Ja. Auch Toni Kroos, auch dass das Gegentor zum Beispiel, geht ja auch ein Stück weit auf seinen Deckel, weil er wirklich einen sehr ambitionierten Pass da auf Musiala spielt, der schon von drei umringt ist und den Ball nicht so ganz leicht verarbeiten kann. Also hat er schon auch so ein bisschen Aktien mit drin. Also ja, insgesamt einfach unrunder Auftritt, aber wenn man es dann positiv drehen will, sie haben sich dann da rausgekämpft, sie haben zum Ende hin ja nicht nur diesen einen Lucky Punch gehabt, sondern haben ja tatsächlich sich dann mehrere Gelegenheiten rausgespielt. Havertz hatte ja, glaube ich, ein, zwei Kopfbälle noch, es gab ein paar andere Gelegenheiten, Antonio Rüdiger hat auch irgendwann so Kopfball vollkommen frei.
Das Ding mit, Kimmich
vorgelegt.
Kurz vorm Tor. Ne?
Kimmich, genau. Also sie haben dann ja Chancen rausgespielt und haben irgendwie wieder in die Spur gefunden. Das war gut. Also war für Julian Nagelsmann vielleicht auch mal eine willkommene Gelegenheit, seinen Notfallplan zu testen, von dem er ja schon so viel gehört hat, dass er mal diese Sachen machen konnte mit Antonio Rüdiger vorne reinstellen, mit dann eben Raum einwechseln und so weiter und so fort. Also da muss man der Mannschaft ein Kompliment machen, da hat sie gute Moral bewiesen.
Ja, ich meine, das Gute ist ja vielleicht sogar, du bist ja jetzt gezwungen, ein paar Kleinigkeiten zu ändern. Ne? Tah ist gesperrt für das Achtelfinale, Schlotterbeck kam rein, diesmal gehe ich mal davon aus, dass er auf jeden Fall dann spielen wird.
Ja.
Für ihn ja sicherlich auch nicht verkehrt, dass es dann in Dortmund sein wird. Da habe ich auch keinerlei Bauchschmerzen. Also ich fand Schlotterbeck in den letzten Wochen wirklich überragend. Ne? Ist ja generell ein guter Verteidiger. Das Einzige, was man ihm mal vorwerfen konnte, war eben diese relativ hohe Fehlerquote. Und das hat er zuletzt, finde ich, war mit Dortmund abgestellt und er bringt ja nochmal so eine ganz andere Komponente rein, ne, mit diesen unglaublich guten linienbrechenden Pässen hinter die Kette. Da kann er vielleicht der deutschen Mannschaft nochmal ganz neue Impulse, finde ich, verleihen. Also klar, wirkte, wie wir schon angesprochen haben, jetzt nicht hundertprozentig sicher in dem Spiel. Könnte nicht verkehrt sein, dieser Wechsel jetzt.
Ja, also diese Bank, definitiv einer der positiven Aspekte. Auch natürlich der Torschütze, der reinkommt mit Niklas Füllkrug. Können wir aber nicht drüber sprechen, ohne dann eben einmal ganz kurz auch noch Kai Havertz so ein bisschen anzuzählen. Mhm. Hinten raus fand ich auch, da er sich dann gezeigt hatte, eben diese Kopfballchancen. Das war dann aber auch schon, wo man so ein bisschen umgestellt hatte, also wo es dann auch mehr hohe Bälle in den Strafraum gab. Mhm. Ansonsten Kai Havertz bislang in allen drei Spielen, wie ich finde, schon, unglücklich, zumindest nicht sonderlich positiv auffallend, sagen wir mal so.
Ich sehe es ein bisschen anders. Also er spielt jetzt nicht das herausragende Turnier, und wenn du einen Stürmer an Toren misst, dann ist natürlich die Quote dünn. Aber ich finde, gegen Ungarn gegen Schottland, da bereitet er ja welches Tor bereitet er vor?
Das zweite war das Musiala-Tor.
Ich weiß gar nicht, ob er gegen Ungarn auch einen Assist hatte. Ich habe es gar nicht mehr so richtig im Kopf. Aber also, was er auf jeden Fall dem Spiel gibt, er gibt dem Spiel schon einiges, finde ich. Das hast du auch gestern in Ansätzen gesehen, wie er halt Bälle verarbeitet, die lang geschlagen werden. Das macht er schon, hat er schon in vielen Szenen gut gemacht. Das war dann am Ende vom Ertrag her meistens unglücklich, aber es gab immer mal wieder so Szenen, die hätten potenziell durchaus gefährlich werden können, wenn der lange Ball auf ihn kam und er dann auf einen Abwehrspieler zudribbelt. Da entsteht eine Gefahr, die mit einem Niklas Füllkrug jetzt nicht zwingend entsteht. Er macht es nicht herausragend gut, aber ich finde auch, also jetzt zu sagen, dass er irgendwie ein Schwachpunkt ist oder komplett durchhängt,
so weit würde ich nicht gehen.
Und,
Das ist vielleicht auch ein bisschen so seine Körpersprache, der ist halt so ein Typ, ne? So ein Rügotte. Der ist total unaufgeregt, ob der jetzt irgendwie ein EM-Spiel spielt oder was weiß ich, irgendein Freundschaftskick oder so, der guckt dann immer gleich. Aber er ist halt international schon ein sehr erfahrener Mann. Ich meine, der hat immer ein Champions-League-Finale entschieden, ne? Mit dem FC Chelsea, und der hat schon einige Spiele jetzt auf dem Buckel. Und
spielt halt die Position auch bei Arsenal eigentlich herausragend.
Wollte ich gerade sagen, hat er 20 Scorer-Punkte gesammelt in der Premier League. Das ist schon ein richtig guter Spieler, technisch gut. Klar, sollte da mehr kommen, aber trotzdem ist es ja wunderbar, wenn du noch jemanden hast wie Füllkrug, den du dann reinbringen kannst, ne, als Ergänzung, der was ganz anderes mitbringt, eben so diese Wucht, diese Kopfballstärke, der nagelt halt einen Ball humorlos unter die Latte. Das ist halt dann ja auch wichtig, sowas so als Ergänzung dann noch zu haben. Natürlich kann man darüber streiten, wäre wahrscheinlich gleich auch, ob man ihn jetzt von Anfang an bringt oder nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen.
Damit sind wir jetzt genau an der Stelle. Also es gibt ja viele, und ich würde mich da zuzählen, die sagen, so ein klassischer Neuner würde der Mannschaft besser tun als halt so ein Spielender, wie es dann irgendwie Kai Havertz ist, aber gut, ihr scheint etwas...
Abhängig vom Gegner, finde ich, ne? Also du musst mal schauen, auf wen triffst du, das hast du ja viele Möglichkeiten. Sagen wir mal, du spielst jetzt gegen Serbien, das ist eine Mannschaft, die hat zwei Mörder in der Innenverteidigung, 1,95 Riesen, so, da ist vielleicht so dieser spielerische Ansatz möglicherweise wieder besser mit Havertz. Muss man sehen, aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das Nagelsmann da jetzt groß was ändern wird, dass er Füllkrug von Anfang an spielen lässt, und ich meine, es funktioniert ja. Also gut, kein Stürmer mag die Joker-Rolle. Ja. Ne? Natürlich will der jetzt unbedingt spielen in Dortmund, ne? In seinem eigenen Stadion. Hat jetzt getroffen, hat natürlich für sich geworben, aber man kann natürlich auch so argumentieren, dass es ja mit dieser Joker-Rolle schon funktioniert. Wenn du so jemanden reinbringst, der Kopfballstärke hat, der Torgefahr mitbringt in den letzten halben Stunde, warum willst du das dann ändern?
Müsste jetzt so das sechste oder siebte Joker-Tor schon sein in der Nationalmannschaft für Füllkrug.
Ja, also das sogar noch ein paar mehr. Es ist allein schon das vierte bei einem großen Turnier. Also zwei bei der WM, zwei bei der EM jetzt. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ich glaube, es sind sogar 11 oder so.
Joker-Tore insgesamt. Tatsächlich.
Ja. Also hat da eine extrem gute Quote. Nagel mich nicht fest, aber sie ist auf jeden Fall extrem gut. Er hat alle 56 Minuten, glaube ich, sogar ein Tor, weil er ja sehr oft von der Bank kommt. Und er ist tatsächlich bei großen Turnieren jetzt Deutschlands Rekord-Joker mit diesen 4 Toren. Hat er sich so halb drüber gefreut. Einerseits ein schöner Titel, andererseits impliziert es ja, du kommst immer von der Bank. Und ich habe ja gerade schon ein bisschen skeptisch geguckt beim Thema Havertz runter, ja, nein. Man darf halt nicht vergessen, also jetzt hat es herausragend funktioniert. Es gab auch das Spiel gegen Ungarn. Da wurde er ungefähr eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt und da hat überhaupt nichts funktioniert. Das muss man, das so ehrlich muss man auch sein. Da hat er eben genau die Bälle nicht so gut verarbeitet. Da erinnere ich mich an eine Szene, da kommt der Ball steil auf ihn. Und auf der einen Seite geht, ich glaube, Sané, der schon eingewechselt war, vielleicht auch noch Musiala, ich weiß es nicht, geht auf rechts auf und davon. Und wenn er den Ball stoppt, sich umblickt, er kann aufdrehen und das sieht, dann entsteht ein Riesenkonter. Er sieht es aber nicht, sondern er versucht, den Ball irgendwie prallen zu lassen zu irgendeinem, und die ganze Situation ist verpufft. Das hätte ein Havertz, glaube ich, anders gelöst, weil der sich dann mit seinen technischen Fähigkeiten besser aufdrehen kann. Also die geben der Mannschaft unterschiedliche Dinge. Mhm. Und er hat sich jetzt auf Havertz festgelegt. Ich finde auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil der einfach die spielerischen Wege jetzt durch die Mitte sucht. Das hat in vielen Spielen ja auch gut funktioniert. Und Havertz, selbst wenn er nicht am Ball ist, der ist in seinen Laufwegen, finde ich, auch immer sehr schlau. Der zieht immer mal wieder auch Verteidiger raus aus dem Zentrum und schafft dann eben Raum für einen nachrückenden Gündogan, für einen nachrückenden Musiala und so. Also der macht schon viel Gutes, was man jetzt nicht zwingend unbedingt so sofort sieht. Und ich bin mir total sicher, dass Nagelsmann ihn wieder aufstellen wird. Und es ist ja auch total wertvoll, wie Martin das gesagt hat, einen in der Hinterhand zu haben, der dem Spiel sofort auch was eine andere Note gibt. Ne? Ja. Und das ist ja Füllkrug auf jeden Fall. Du bringst ihn und du weißt, du hast sofort eine andere Dimension in deinem Spiel und etwas anderes, was du vorher nicht hattest. So, deswegen in der Gesamtabwägung, glaube ich, wird er bei Havertz bleiben, und ich halte das auch durchaus für nachvollziehbar, es so zu machen, weil eben gerade wenn du sehr, sehr viel den Ball hast und nicht einem Rückstand hinterherlaufen musst, dann ist Havertz, dann gibt er dir ja schon sehr viel. Wenn jetzt, gehen wir mal davon aus, es wird Serbien oder es wird Dänemark oder so, die werden ja recht tief stehen.
Ja.
Und die freuen sich vermutlich, wenn du dann ständig Flanken in den Strafraum schlägst, und die werden die humorlos wieder rausköpfen und sagen Dankeschön. Und da ist die spielerische Lösung vielleicht doch die vielversprechendere. Mhm.
Wobei die Schweizer sich am Anfang wahrscheinlich auch noch gefreut haben, als die Flanken reingesegelt sind, weil einige dann auf Ilkay Gündoğan geschlagen wurden. Mhm. Der jetzt nicht unbedingt das Kopfballungeheuer
ist. Havertz ja auch nicht. Du hast es ja gesehen in der einen Szene, da kommt er relativ frei zum Kopfball, köpft sich da nämlich auf die Schulter. Er hat einfach nicht so diese Technik, die halt Füllkrug hat. Das macht er ja perfekt bei dem Tor. Ne? Und das wäre halt irgendwie so eine Möglichkeit natürlich gewesen. Ne?
Füllkrug hat ein richtiges Impulsreferat hinterher gehalten in der Mixzone und darüber über die Kopfballtechnik. Das war sehr, sehr faszinierend. Er sagte, es ist gut, dass David Raum noch den einen Schritt mehr macht, weil dadurch kommt die Kette ins Fallen und ich kann mich absetzen. Und dann war es wichtig, dass ich den Kopf zurücknehme und mit der Schläfenseite den Drall mitnehme und dann ihn nicht drücke, sondern Schwung rausnehme, damit er perfekt ist. Also ich war schon beeindruckt, wie sehr er das auf theoretischer Ebene durchdrungen hat, was er da macht in dem Moment. Also war nicht schlecht.
Als Kreisliga-Fußballer hältst du den Kopf einfach hin und hoffst, dass er irgendwie abgelenkt wird.
Ne? Genau.
Ja, so ähnlich hat es Antonio Rüdiger irgendwann vorher gemacht, dann flog der Ball leider weit vorbei.
Könnte vielleicht noch darüber diskutieren, was mit Wirtz und möglicherweise Leroy Sané, ne? Da ist sicherlich auch eine Möglichkeit, so einen zu bringen mal, aber das kannst du vielleicht besser beurteilen, wie der sich so gibt momentan, Leroy Sané. Ist er ja ein bisschen angeschlagen in das Turnier gegangen, der jetzt 3 Kurzeinsätze gehabt. In den Minuten, in der reinkam, hat er mir ehrlich gesagt jetzt nicht so gefallen.
Nein.
Ne? Also ich glaube, da liegt auch schon die Antwort dann. Ne? Also da glaube ich auch, dass das Bundestrainer so lange wie möglich an Bewährtem oder an dieser Mannschaft festhält, weil jetzt Sané wirklich wenig Argumente geliefert hat. Also das ist ja genauso. Den bringst du rein und der gibt dem Spiel sofort was anderes. Und in der Rolle ist er gerade total wertvoll. Ob das jetzt von Anfang an funktioniert, keine Ahnung. Ich glaube, das Gebilde ist ja immer noch hinreichend fragil, haben wir gesehen. Da wird er so wenig wie möglich ändern wollen, denke ich, einfach um die Stabilität, die da ist, maximal zu wahren. Es wird ihn jetzt schon genug stinken, dass er die Innenverteidigung umbauen muss.
Also Schlotterbeck mutmaßlich die einzige Änderung, wenn es Schlotterbeck wird.
Mutmaßlich. Ja. Der wird spielen. Ja gut, hinten links wird vielleicht auch vom Gegner abhängig sein.
Ja, ich glaube, auch da setzt er erstmal auf die stabilere Lösung Mittelstädt. So, dass ich glaube, der die eine höhere Verlässlichkeit in der Defensive schon bietet als David Raum. Also David Raum hat natürlich nach vorne vielleicht einen anderen Zug und die Flanken kommen schärfer und präziser. Aber hinten ist er manchmal etwas luftig und Mittelstädt ist da schon sehr, sehr verlässlich und solide, finde ich. Also da brennt relativ wenig an. Und das ist ja auch erstmal total wertvoll zu wissen, okay, wir haben diese Seite einigermaßen im Griff, wir haben vorne unsere Zauberer, vielleicht machen die das und hinten halten wir erstmal dicht. Und wenn wir dann irgendwie was Zusätzliches brauchen, dann bringe ich die offensivere Lösung.
Ja.
Aber gehe erstmal in so ein Spiel in dem Bestreben, Kontrolle zu haben. Und die hast du, glaube ich, mit Mittelstädt ganz gut.
Dann lasst uns auf die potenziellen Gegner gucken, dann am Samstag in Dortmund.
Ich habe ja schon gesagt.
Also ich glaube weiterhin, dass die deutsche Mannschaft wirklich da jeden schlagen kann, auch wenn die Engländer vor dem Turnier mein großer Titelfavorit waren, aber die Auftritte bislang haben mir jetzt nicht wirklich viel Angst gemacht, ehrlich gesagt. Also das fand ich schon enttäuschend, wenn du so eine Offensive hast mit Foden, mit Saka, mit Bellinger, mit Kane. Da muss mehr kommen. Also als das,
was die Engländer bislang geliefert haben. Ne? So eine Mannschaft kann sich ja in so einem Turnier
kann sich natürlich steigern. Das ist
immer gefährlich, wenn du so eine enorme Qualität hast, ne? Und da werden ja
auch Mann, du hast ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass Southgate da immer so ein bisschen die Handbremse immer noch dran hatte und sie nicht gelöst hat. Wenn er die Möglichkeit hat, sie zu lösen, die Mannschaft so ein bisschen von der Kette zu lassen. Wie gesagt, vom Potenzial her natürlich eine Riesentruppe, aber ob die Engländer dann Gruppenzweiter werden, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt. Also die halte ich jetzt eh nicht für den wahrscheinlichsten Gegner. Hast du nur Dänemark, Slowenien, Serbien. Ich würde jetzt auf die Dänen tippen und würde es, wie gesagt, als machbar empfinden, aber ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Ja, natürlich muss das machbar sein. Also die Dänen haben ein paar gute Spieler in ihren Reihen. Christian Eriksen, der spielt ja ein ganz ordentliches Turnier.
Ja.
Die haben vor allem auch ein paar gute Abwehrkanten hinten drin. Das ist jetzt auch keine herausragende Fußballmannschaft, finde ich. Also das ist da. Habe ich jetzt das Gefühl, haben die Schweizer mich jetzt zumindest in 2 von 3 Spielen mehr beeindruckt, als die Dänen getan haben.
Ja.
Ich finde generell, diese Gruppe ist jetzt bislang jetzt noch nicht dadurch aufgefallen, dass da herausragender Fußball gespielt wird. Also das ist alles irgendwie okay, aber auch nicht so richtig gut. Von daher, ja, natürlich muss das ein machbarer Gegner sein, der dann da kommt. Auch, da teile ich die Meinung, auch wenn es die Engländer wären. die natürlich einerseits so ein Fußballspielen, wie er bei den letzten Turnieren oft erfolgreich war, dieses die Hauptsache sicher stehen und es ist extrem schwer, gegen die ein Tor zu machen. Aber den Engländern zum Beispiel fehlt und der fehlt den Dänen auch und so einigen anderen und die erfolgreichen Mannschaften haben das alle, dieser herausragende Organisator im Zentrum, ne, den hat England halt einfach nicht. Die haben viele, die vorne richtig gut sind, aber die haben halt keinen Toni Kroos, keinen N'Golo Kanté, keinen Rodri, so, und das sind bislang ja so ein bisschen die prägenden Turnierspieler,
genau, finde ich.
Ne? Also das ist all die Mannschaften, die, und die deutsche Mannschaft hat es einmal nicht so richtig überzeugt, aber davor zweimal, die Spanier überzeugen total, Franzosen, ja, aber auch da so halt überall so diesen einen Spieler, der extrem das Spiel kontrolliert und dominiert und bestimmt, bei den Schweizern auch, Granit Xhaka ist so ein bisschen so, weiß ich, ob man sagen kann, die Wiedergeburt des Sechsers, nachdem man irgendwie in den letzten Jahren immer irgendwie gesagt hat, oh, die geilen Flügelflitzer, und jetzt hast du wieder diese Passmaschinen, die natürlich nicht alleine ausreichen, du brauchst beides, aber das in diesem Turnier spielen die bislang echt eine gute Rolle, und so einen hat England einfach nicht. Also die haben dann Declan Rice, die haben es mit Trent Alexander
Arnold versucht. Der sich auch eher so auf dem Flügel wohlfühlt, ne, in Liverpool.
Genau, also da haben sie noch nicht so ganz die Mischung. Und
trotzdem kann ich, glaube ich, auf die verzichten jetzt im Achtelfinale, weil das absolut, ist ja trotzdem eher ein 50-50-Spiel da. Ne? Ich meine, wenn die gegen Deutschland spielen, dann ist da bei so Stars dann irgendwie auch, glaube ich, eine ganz andere Spannung dann vorm Spiel da.
Ja, du willst nicht gegen Bellingham, Kane und Saka spielen.
Genau, die können auch mit einer durchschnittlichen Leistung, es reicht ja irgendwie ein genialer Moment oder so, ne, und die führen, würde ich eher als ein 50-50-Spiel sehen, aber trotzdem, ich meine, du spielst in Dortmund, ich glaube, da wird jetzt nochmal Thema Stimmung in Frankfurt angesprochen. Ich glaube, da wird auch was ganz anderes los sein. Samstagabend, Achtelfinale.
Ja.
Ja, da wird das Stadion brennen, denke ich mal, ne, im positiven Sinne. Und jetzt mal gehen wir mal davon aus, dass es nicht England wird. Dänemark, das ist schon angesprochen. Ja, vielleicht so ein ähnliches Level wie die Schweiz, vielleicht sogar ein bisschen schlechter momentan. Mhm. Oder auch die Serben. Ja, den Slowenen darf man jetzt auch nicht unterschätzen, wobei ich glaube, gegen England, dass sie nicht jetzt irgendwie gewinnen werden.
Ja.
Sind machbare Aufgaben im Achtelfinale, also relativ dankbare, typische Achtelfinalgegner, wie ich finde. Und das muss einfach funktionieren.
Und trotzdem gab es, das hast du vorhin schon gesagt, von dem einen oder anderen so den Gedankengang, vielleicht wäre es doch nicht so verkehrt gewesen, wenn man Gruppenzweiter geworden wäre, weil du dann im Viertelfinale den Spaniern aus dem Weg gehen würdest. Aber
man muss halt erstmal im Achtelfinale die Italiener, also
mutmaßlich
die Italiener schlagen. Ja. Also die von der Taktikerei halte ich nicht so
viel. Ich auch
nicht. Also
ich glaube, wir sind doch die Einzigen, die so eine Diskussion führen.
Das stimmt.
Oder auch Fans oder so.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft innerhalb einer Mannschaft ein Thema ist.
Dazu, weil Niklas Füllkrug hat das gar nicht gewusst. Ja. Beziehungsweise, oder wenn, dann war es ihm scheißegal, weil der hat einfach nur da gestanden und sich total gefreut, dass wir jetzt das Achtelfinale in Dortmund haben. Oder erstmal hat er gesagt, ich freue mich total, dass wir jetzt in diesem Turnierbaum sind. Und da haben wir nachgefragt, wieso er sich darüber freut, ob er den leichter findet. Und dann hat er gesagt, nee, das Achtelfinale in Dortmund. Ist doch super. Also ich glaube, das ist wirklich in der Mannschaft kein Thema. Die wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und denen ist ja am Ende dann egal, ob sie jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, irgendwann musst du gegen die Spanier spielen, vermutlich.
Ja.
Dann ist es ja am Ende auch egal, ob du es im Viertelfinale oder im Finale machst. Also ganz ehrlich. Also,
wir reden vom Viertelfinale.
Du willst, das Ziel dieser Mannschaft ist ja, oder die träumen zumindest alle davon, ich weiß nicht, ob es ein klares Ziel ist, aber die träumen alle davon, den Titel zu gewinnen. Und das wird ihnen am Ende relativ egal dann, ob sie in einem Viertelfinale ausscheiden oder in einem Finale verlieren. Klar kannst du von außen sagen, Finaleinzug ist irgendwie ein Erfolg, aber die wollen halt was mitnehmen. Von daher haben die diese Gedanken nicht so. Ich glaube auch so, wie es jetzt gekommen ist, ist es wertvoller für die Mannschaft, dass du das am Ende, dass du dieses eine Tor noch gemacht hast und dieses Erlebnis hattest, halt diesen vielleicht Neuville-Odonkor-Moment, auf jeden Fall so diesen
Push auf jeden Fall
nochmal mitnimmst. Und dieses Wissen, okay, wir können ein Spiel, auch wo vieles gegen uns läuft, können wir auf jeden Fall noch irgendwie zumindest teilweise in unsere Richtung zwingen.
Ja, man darf es ja auch auf keinen Fall klein machen. Ne? Man ist immerhin der Gastgeber, ne? Man hat herausragende Spieler, auch die Engländer und Spanier und wer auch immer, die werden sich auch Gedanken machen, boah, wie schalten wir Musiala aus, ne? Was machen wir mit Havertz, was ist mit Toni Kroos, einen absoluten Gewinner im Zentrum, jeder kennt den, jeder weiß, was der für eine Qualität da mit reinbringt, für eine Siegermentalität, und von daher muss man da selbstbewusst rangehen an die Geschichten, selbst wenn er aus Spanien kommt, was soll's.
Zu guter Letzt also die Floskel, wenn du den Titel holen willst, musst du natürlich jeden schlagen können.
Ja,
so.
Da müsste er kostet, ne?
Ja.
Hast du jetzt gesagt.
Aber ich meine, also die Spanier haben natürlich total überzeugt. Andererseits, wenn du zum Beispiel das Spiel gegen Italien, das hier hattest, dir anguckst, da gab es schon gerade in der zweiten Halbzeit viele Szenen, wo Italiener in gefährlichen Räumen auftauchen. Aber damit nicht so richtig anfangen konnten. Ja, genau. Und da hat die deutsche Mannschaft andere Waffen, die potenziell einem Gegner wehtun können. Da ist halt Musiala ist dann halt schon nochmal eine andere Bedrohung, weil der halt eben dann ins Dribbling gehen kann und auch mal zwei, drei Mann stehen lassen kann tatsächlich. Hat er ja auch schon oft genug gezeigt.
Ja.
Auch ein Wirtz kann das, oder kann auch, der hat auch einen super Schuss. Und also das ist einfach, diese spanische Mannschaft ist beeindruckend bislang, aber die ist jetzt auch nicht perfekt. So, ne, also da waren gegen die Italiener, da gab es 2, 3 Szenen, die richtig gefährlich waren, und es gab einige mehr, die richtig hätten gefährlich werden können. Und wenn dann eben eine Mannschaft auf der anderen Seite ist, die da ein bisschen mehr draus machen kann, bin ich mal gespannt, wie die Spanier damit umgehen.
Werden wir natürlich dann im Laufe des Turniers auch noch verfolgen können, weil die Gegner der Spanier natürlich auf dem Papier bislang durchaus namhaft waren. Allerdings, die Italiener fand ich wirklich sehr, sehr schwach. Und ich glaube, die Kroaten wurden in der Höhe zumindest ein bisschen unter Wert geschlagen im ersten Spiel. Also
spielen aber auch Müll ein
bisschen. Spielen auch Müll, ja. Gut.
Ja, ich meine, das zweite Spiel jetzt, also gegen
war auch nicht besser, ja.
Genau.
Also dementsprechend. Ja, also.
Ja, sollen jetzt mal weiterkommen in Spanien, ne?
Genau.
Achtelfinale gewinnen, spielen die da? Weißt du, in welche Gruppe das ist?
Boah, das habe ich nicht so richtig im Kopf, ehrlicherweise.
Wir wissen aber auf jeden Fall, die deutsche Mannschaft spielt in Dortmund.
Ja, die kriegen einen Gruppendritten. Deswegen ist es halt kompliziert. Man weiß auch nicht, aus welcher Gruppe der kommt. Ja. Das ist halt.
Sollen sie mal kommen.
Die deutsche Mannschaft ist eine der wenigen, die einen Gruppenzweiten kriegt als Gruppensieger.
Sollen sie mal herkommen. Schönes Schlusswort von Martin Herms. Ja, also. Wir haben natürlich dieses 1:1 jetzt aufgearbeitet gegen die Schweiz und werden natürlich dann nach dem Achtelfinale weitermachen bei EM Inside, eurem Podcast zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und dann sag ich mal, bis dann. Ciao, ciao.
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 Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.